Hallo und willkommen, oder?
Ich glaube, der Intro-Gag war nicht gut.
Nicht? Nee. Dieses, hä, ist ja peinlich, fand ich jetzt eigentlich schon ganz gut.
Dann lass uns das als Intro-Gag nehmen und dann.
Ja, oder wir nehmen das jetzt ja, genau. Als Intro. Ja. Okay. Oh Mann. Das machen wir jetzt so lange. Hallo und willkommen zur 84. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 22. Juni 2022 auf. Und ich bin Lukas.
Und ich bin der Markus und wir erzählen einmal die Woche die allerneuesten Tech-News und ein Thema der Woche, welches heute mal wieder ein ganz, ganz, ganz konservatives Coding-Thema ist.
Da richtig sind langweilig.
Sind wir, aber es muss auch mal sein.
Na, weiß ich nicht.
Muss sein, doch. Also ein bisschen Handwerk gehört dazu.
Ja, wir arbeiten beide bei der Excentra GmbH.
Du als DevOps, ich als CTO und wir beginnen dann gleich mit dem Feedback und Rückblick, so wie wir das jede Woche tun. Und
ich sehe jetzt erst, was du da reingeschrieben hast.
Der Beat hat dich zerrissen.
Der Beat hat mich komplett zerrissen.
Du warst auf einer K-Pop-Party.
Ja, ich war auf einer K-Pop-Party in München, das war die K-Events. Gleichzeitig hat auch die Jin stattgefunden. Das sind beides so Anbieter von K-Pop-Partys. Die, die K-Events hat zum ersten Mal stattgefunden in München. Das ist, glaube ich, der größte Anbieter von K-Pop-Partys weltweit oder so. Und das war jetzt.
Und es gab dann zwei K-Pop-Partys
gleichzeitig. What? Und beide waren, glaube ich, ausverkauft.
Nein.
Ja, wirklich. Wirklich. Das ist ein Markt, Markus. Das ist wirklich heftig.
In diesem erzkonservativen München.
Die Gin-Party war wirklich voll auch. Ich habe Videos gesehen, das war ein voller Laden. Und du weißt, wo die Gin-Party ist, die ist im alten Postgebäude.
Unglaublich.
Ja, und die K-Events war auch komplett ausverkauft. Ich glaube 500 Tickets, auch komplett ausverkauft, rappelvoll. Und ich muss sagen, es war geil. Einer der neuen Songs, der ziemlich geil gewesen wäre, war leider nicht dabei, aber naja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Sie haben manchmal die Songs weggecuttet an Stellen, wo man vielleicht den hätte auslaufen können oder so, den Song. Aber sonst eigentlich echt geil. Es lief auch nur K-Pop, es lief auch sehr guter K-Hip-Hop, was viele versprechen, aber nicht liefern. Und ja, war eine sehr, sehr geile Fete. Ich kann es empfehlen. Die nächste ist am 30. Juli und ich glaube, es sind schon wieder fast alle Tickets verkauft. Also da geht auf jeden Fall die Luzi ab. Die nächste K-Pop-Party, auf die ich gehe, ist tatsächlich nächste Woche.
Ist der auch wieder in München?
Ja, auch wieder in München am Samstag, glaube ich. Das ist die Korean Beats. Die ist im Feuerwerk.
Gut, den Laden, den kenne ich wenigstens.
Genau. Und ja, ich freue mich schon drauf. Also wer Bock hat, kann bei der Korean Beats vorbeikommen und mich.
Gibt's da wenigstens noch Tickets für oder ist das
ja,
auch
das
so?
Ja, das ist Abendkasse. Das heißt, du gehst einfach vorbei und holst dir dann da ein Ticket direkt vor Ort. Bei Gin ist es auch so, dass du da vor Ort sein musst. Bei der Gin musst du aber relativ früh da sein, weil sonst kommst du nämlich nicht mehr rein.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Nicht ganz so gut besucht, aber trotzdem fast ausverkauft war das Konzert, das ich organisiert hatte.
Dornenreich.
Ja genau, du hast jetzt mal angehört, sie haben dir mega gefallen, gell?
Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst.
Seriously?
Beim Zuhören. Ich muss schon sagen, ich hatte schon so ein bisschen so Uncanny Valley, so ein bisschen,
ja,
weiß
das,
ich nicht.
Das soll die Musik auch machen, glaube ich. Also das ist
Hör ich mir
Teil
nicht noch mal
des Konzepts.
An.
Es war super tatsächlich. Wir haben es in Stuttgart veranstaltet und es kam dann doch, also ich würde sagen, genau die richtige Anzahl von Menschen, weil es war im Zentral. Das Zentrale ist ein Club, da passen ordentlich gepackt so 200 Leute rein. Und wir waren, ja, also mit Corona und so möchte man ja jetzt nicht unbedingt das Risiko so massiv eingehen. Und so mit 120, 130 Personen war es dann schon fair, fand ich. Also das ist so genau die Dichte gewesen, von der ich denke, dass es mit der aktuellen Corona-Situation passt. Und wir waren parallel zum Rammstein-Konzert und diese ganze Stadt war halt dicht.
Ja.
Also wer Stuttgart
und
kennt schon.
Und nicht wegen Alkohol.
Nicht wegen Alkohol. Wer Stuttgart kennt, das ist schon an einem normalen Wochenende, ist das Ding einfach zu, weil irgendwie Pragsattel und die Weinsteiger einfach die einzigen Zu- und Abflüsse in diese Stadt sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das locker irgendwie 10-20% der Leute, die selbst eine Stunde oder zwei Stunden oder vielleicht sogar drei Stunden Puffer eingeplant haben, um zu Rammstein zu fahren mit dem Auto, dass die nicht mehr rechtzeitig angekommen sind.
Ja. Das ist mies.
Weil Rammstein ja auch noch auf dem Cannstatter Wasen gespielt haben. Das heißt, es ist der einzige große Parkplatz, der halt zur Verfügung gestanden hätte in der Stuttgarter Innenstadt. Und dann gab es noch Schienenersatzverkehr, weil die S-Bahn Richtung Bietigheim-Bissingen irgendwie dicht war. Also alles ziemlich, ziemlich katastrophale logistische Zustände, aber uns hat es nicht gestört. Wir haben schön Black Metal gemacht.
Ja,
und
nice.
Tolle Sache. Und du bist Dornreich-Fan geworden, habe ich jetzt gehört.
Eher weniger. Es tut mir leid.
Schade, schade, schade. Ich habe letzte Woche, beziehungsweise diese und letzte Woche auch noch was gemacht. Und zwar hat die Excentra, also die Firma, bei der wir arbeiten, ein Produkt, mit dem man als Automotive-Firma ganz besonders gut seine ERP-Aufgaben lösen kann. Und da wollen wir die neue elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit einbauen. Also so nach dem Motto, hey, man kann in den Stundenbuchungen dann sehen, ob eine Krankmeldung richtig ist oder nicht.
Ja, das ist ja schon mal cool.
Eigentlich hätte es jetzt auch der Rant der Woche werden können.
Eigentlich schon, ja.
Weil, jetzt stellt man sich vor, man führt 2022 mit einem neuen Startdate 2023 so eine Technologie ein, so eine digitalisierte Technologie, und dann möchte man vielleicht auch zukunftsfähig sein. Und was ist denn der zukunftsfähigste Standard, Lukas, den du dir vorstellen kannst? Also wenn man heute praktisch so einen Webservice einführt, über den man zertifiziert gewisse Daten digital abfragen kann, was machst du dann?
Ja, es sind wahrscheinlich schon auch Dateien und so, ne? Also man hat ja dann irgendwie so vielleicht eine Datei.
Ich mag deine Denke, ja.
Also so eine Datei auf Englisch.
Textdatei.
Ja, Textfile. So, File.
Ja.
Und das möchte ich transferieren.
Transferieren
über ein Protokoll.
Ja.
Aber was nehmen wir denn mit FTP?
Ja, genau. Also weißt, einfach auch so diese, ich mag deine Denkweise, weil das ist schon mal so typisch deutsch. Hey, was vor 30 Jahren gut funktioniert hat, das kann ja heute nicht ganz so schlecht sein.
Ja.
Und das ist es auch tatsächlich. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Seriously, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verwendet einen dateibasierten Austausch über FTP.
Wow, das erfordert einen Applaus auf jeden Fall.
Definitiv. Und ich wollte gerade einen Witz machen, dass das Protokoll älter ist als ich.
Ist es tatsächlich? Oder nee, was?
Es ist ein Jahr jünger als ich. Ach. Seriously, es ist ein Jahr jünger als
also
ich.
Also 25?
Ja, natürlich. Also wer sich weiß, ich bin im Orwell-Jahr geboren. 1985 kam dann das File-Transfer-Protokoll in der heutigen Form raus. Es gab 1980 einen Vorgänger. Das ist meiner Meinung nach ein Skandal. Ich habe das auch in Richtung Bundesministerium, Gesundheitsministerium, in Richtung Karl Lauterbach getwittert. Aber irgendwie interessiert es kein Mensch.
Ja, die müssen das erstmal auf den FTP-Server legen, den Tweet.
Stimmt, wir müssen den ausdrucken und dann,
Markieren.
Ja, genau, markieren und dann muss der Scan dann noch verarbeitet werden.
Wir haben uns das letzte Mal etwas zurückhaltender geäußert oder eher etwas kritisch geäußert zu dem neuen Apple Pay Later Feature.
Genau, und das hat jetzt auch die Presse aufgegriffen und deswegen wollte ich euch noch hinweisen auf einen sehr guten Read von The Verge, unserem Lieblings-Hipster-Magazin, die das genauso kritisch sehen wie wir und die Möglichkeit der instantanen Verschuldung einer ganzen Generation in allen möglichen Belangen, weil man mit Apple halt echt ziemlich viel bezahlen kann, nochmal ausarbeiten. Und der Artikel ist echt ein guter Read, also schaut euch das an, das ist ziemlich cool.
Ja, Apple Pay Later eher weniger.
Apple Pay Later tatsächlich
schwierig.
Weniger. Und es gibt, sie haben da einen Report von SFGate, das ist eine Zeitung in den USA, dass diejenigen, die zwischen 1997 und 2011 geboren sind, 73% ausmachen, all jener, die diese bei Now Pay Later Angebote nutzen.
Ja.
Also nochmal, das ist deine Generation, Lukas, und die Generation, die ja so tendenziell ein bisschen nach dir kommt. 73% machen die von diesem Produkt aus. Also das ist definitiv ein Produkt, welches sich an die jungen Menschen richtet, die potenziell sich damit schon in sehr, sehr frühen Jahren verschulden.
Ja, nicht so geil. Was aber hingegen geil sein kann, wir wissen es noch nicht.
Doch, ich weiß es, Lukas.
Du weißt es schon.
Ich weiß es schon.
Wir reden von einem neuen Programm.
Genau, also das ist tatsächlich so ein Rückblick. Also das war jetzt so ein bisschen Feedback zu einem Thema von vorhin, unsere Apple Pay Now, Buy Now, Pay Later Geschichte. Und jetzt wieder was ich erlebt habe, nämlich ich habe mir Software gekauft, weil Steinberg, das ist eine relativ alte Softwarefirma aus Hamburg, die Musiksoftware machen und von Yamaha gekauft wurden.
Das VST steht auch für
Virtual Studio Technology.
Ach so.
Den Standard haben die auch erfunden.
Genau.
Also long story short, die haben jetzt ein Produkt rausgebracht, das heißt VST Live, und ich glaube, man muss das Produkt ein bisschen erklären, weil das vielleicht Menschen, die nicht so viel Musik machen, gar nicht wissen, was das Problem ist. Ganz viele der Dinge, die heute musikalisch passieren, finden als sogenannte Audio-Plugins statt. Das heißt,
Auto-Tune.
Zum Beispiel, Auto-Tune ist ein klassisches Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt auf der Bühne Auto-Tune verwenden möchtest, dann musst in diese Signalkette irgendwie ein Rechner rein. Oder wenn ich jetzt ein Orchester-Sample für meine Black-Metal-Band spielen möchte live, dann muss ich entweder mir ein sehr, 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 sehr teures Keyboard kaufen, welches dann diese Samples eingebaut hat, und die sind dann auch beliebig schlecht. Oder auch ich muss damit Rechner auf die Bühne und muss mir dann über eine Bastellösung, sage ich jetzt mal so ganz bewusst, die irgendwelche Software zweckentfremden, die mir dann live diese VST-Plugins spielt. Und es gab dafür bisher eine einzige Software, die das konnte, und das ist von Apple, Mainstage. Und dieses Mainstage hat zwar eine wunderschöne UI und es sieht mega, mega fluffig alles aus, aber der Feature-Umfang ist echt relativ schlecht. Also man könnte jetzt nicht zum Beispiel ohne weiteres einen Backing-Track darüber abspielen und Autotune darüber laufen lassen. Und in diese Lücke ist jetzt Steinberg reingesprungen und hat VST Live veröffentlicht. Das ist so eine Art Live-Rack, in welches man dann die VST-Instrumente, Plugins, die Backing-Tracks, und jetzt halte ich fest, auch die Videos, um zum Beispiel Leinwände zu bespielen oder ja, LED-Wände, sowie DMX über ARPNET, also um Lichter oder Lichtsituationen, Bühnenlicht an den Sequencer zu steuern und zum Beispiel punktgenau irgendwelche Sprayfox oder Pyros oder sonst was zu zünden. Das kommt jetzt alles aus dieser einen Box, und gleich Spoiler vorweg, es ist zwiespältig tatsächlich.
Oh, okay.
Also es sieht sehr unfertig aus. Ich habe auch das Gefühl, es basiert auf einer alten Software, die sie da ein bisschen hergerichtet haben, und es ist eine definitive 1-0.
Oh,
also,
Mann.
Ja. Also Usability noch nicht so toll. Und ich denke, für mein Piano-Projekt würde ich es mal riskieren. Aber mit meiner Band haben wir uns jetzt beschlossen, dass wir erstmal nicht drauf wechseln. Aber du kannst dir ja mal überlegen.
Ja. Mal gucken.
Also da hättest du halt die Möglichkeit, tatsächlich Auto-Tune damit recht gut
halt
in deine
Vocal-Chain
reinzukriegen.
Ja.
Und auch halt gesteuert. Also du könntest dann sagen, hey, nur von Takt 3 bis Takt 10 möchte ich Auto-Tune, ansonsten
straight
durch. Und das ist natürlich relativ, relativ
cool.
Fein.
Weil dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, im Part möchte ich keinen Auto-Tune, aber in der Hook halt volle Kanne.
Genau, in der Hook volle Kanne Auto-Tune, oder du kannst dann auch deine Reverbs automatisieren, dein Delay automatisieren. Und ich glaube, das einzige Problem, mit dem wir nochmal schauen müssen, ist die Latenz. Mhm. Weil jetzt nehmen wir ja zum Beispiel auf alles in der Box, das heißt latenzfrei, wir hören uns auf unseren Studio-Kopfhörern direkt und unmittelbar. Und wenn da halt jetzt noch eine Signalverarbeitung drin ist, dann kann es mit der Echtzeitfähigkeit ein bisschen knallen.
Ja.
Das müssen wir dann nochmal ausprobieren. Aber kurz Zusammenfassung, cooles Produkt, VST Live, steinberg.net ist die Webseite. Schaut mal vorbei, wenn ihr Musiker seid. Und ich glaube, ein Anwendungsfall, den habe ich damals gar nicht genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Gitarristen, die jetzt auf einen teuren Camper, auf so ein Virtual Modeling Amp verzichten wollen oder die vielleicht eher weniger jetzt so nur Profiling wollen, sondern vielleicht auch so ein bisschen digitale Effekte, vielleicht ihre Gitarre auch ein bisschen neue deutsche Härte Richtung vielleicht sogar EDM einsetzen wollen. Da ist es sicherlich auch eine wunderbare Möglichkeit, live Gitarreneffekte zu spielen.
Ja, cool.
Dann habe ich eins noch eingebracht. Du hast letztes Mal bei der Keynote so geschwärmt über den zweifachen USB-C Power Adapter von Apple.
Ja.
Den kannst du jetzt shoppen, Lukas.
Und der ist gar nicht mal so krass, ne?
Ja, also er hat halt zwei USB-Buchsen. Ich glaube, das ist...
Ja, er hat halt 35 Watt.
Ja, genau. Und das verteilt sich dann logischerweise
auf zwei Ports. Das ist halt komplett scheiße. Also ich brauche für meinen MacBook jetzt gerade brauche ich 90 Watt.
Ja, genau. Also das ist halt... Das ist
genau die Hälfte.
Ich glaube, cool ist es, wenn man irgendwie zwei iPhones oder so hat. Ich weiß es nicht.
Ja, oder halt... oder ein MacBook Air halt, vielleicht reicht es dafür halt aus, aber also für mein jetziges Setup bringt mir das halt nichts.
Ja, und ich sage ganz ehrlich, dafür gibt es, also wenn man in dem Bereich unterwegs sein möchte, da gibt es von Anker kleinere, die dann auch tatsächlich gut in der...
5 Watt mehr haben.
Ja, genau, 5 Watt mehr haben und halt kleiner sind. Also ich habe ja, für meine Hotelaufenthalte immer eins dabei, damit ich sowohl meine Apple Watch als auch das iPhone gleichzeitig aufladen kann. Und ja, schaut euch das.
Also ja, ich habe auch eins von Anker zu Hause, das quasi genau das jetzt schon kann. Also,
genau, naja. Also
und es hat sogar noch mehr. Ich glaube, es hat sogar 65 Watt. Aber ja, naja.
Tja.
Kommen wir vielleicht zu tatsächlichen Neuerungen.
Zu den wirklichen Neuerungen, ja. Die mega, mega neu sind.
Die News.
Genau, sag mir mal, was da jetzt diese Xbox TV-App macht. Ist das cool?
Oh, das ist echt cool. Also das Ding ist halt, dieses Game-Streaming wird ja immer ja lukrativer, sag ich mal, oder besser auch von der Performance her. Man will sich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Xbox kaufen, wenn man nur richtig casual gamet und irgendwie ein paar Mal was spielen will. Und jetzt gibt's von Samsung bald einen neuen Smart TV, der als erster Smart TV dieses Xbox Gaming Streaming Dienst Ding im TV eingebaut hat.
Das genau, heißt, und da kann man dann den Xbox Game Controller, den ich ja auch rumliegen habe, per Bluetooth an den Fernseher anschließen und dann laufen darauf Games wahrscheinlich aus diesem Xbox speziellen Streaming Store. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre dieser Fernseher jetzt mit super geiler GPU ausgestattet und könnte jetzt dieses ganze Zeug lokal laufen lassen. Nein, so ist es nicht, sondern es wird letzten Endes ein Film gestreamt. Also das ist
ja
reines Video-Streaming des Games, welches man gerade spielt.
Aber alleine, dass der TV das kann, ist auch nicht ohne. Also das ist jetzt auch nicht so wie jetzt Netflix, weil das ist ja wirklich nur ein Stream, sondern da muss man halt darauf achten, dass die Latenz möglichst gering ist.
Die Echtzeitfähigkeit ist da unglaublich.
Ja, und vor allem auch die Inputs rechtzeitig oder latenzfrei halt zu übertragen an den Xbox-Server. Also das Spiel muss ja auch registrieren, was du eingibst.
Und ich glaube, da braucht man echt gute Pingzeiten. Und wenn ich jetzt hier sehe, okay, so bei Flight Simulator und so, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, ja, das wird jetzt nicht so mega stressig sein. Aber jetzt hier Forza Horizon 5, so ein Rennspiel.
Ja.
Also wie es da mit der Latenz aussieht, ich weiß ja nicht.
Ja, ich hatte dieses Streaming noch nicht ausprobiert, aber muss man mal gucken. Vielleicht ist es ja, vor allem für so Casuals, ist es, glaube ich, echt cool.
Ja, also tatsächlich. Also ja, ich kann es mir halt echt gut vorstellen, damit so ab und zu mal 5 Minuten irgendwie zu daddeln. Das ist sicherlich wäre mal ein Versuch wert, ob mir das taugt. Ich komme mal zur nächsten News, unser allerliebstes Notiz.
Naja.
Tool, mein allerliebstes Notiz-Tool.
Notion.
Der Liebling der Herzen. Macht eine Shoppingtour und hat sich Cron eingekauft.
Das ist nicht dieses Scheduling-Tool, womit man Tasks...
Nein, das ist nicht das Scheduling-Tool. Und man muss tatsächlich sagen, Cron war ein Was ist Kron? Kron ist ein, also erstmal haben sie es geschafft, irgendwie Kron.com zu shoppen, was schon mal relativ spannend ist. Und Kron hat sich angestrengt und ist so ein bisschen in die Bubble gelaufen, das nächste Ding im Bereich Kalender zu sein. Also sie wollten den Kalender revolutionieren, wollten da mit ein bisschen ja, KI und Team, automatisches Team-Scheduling und so Verständnis von natürlich sprachlichen Formulierungen, wollten damit so ein bisschen punkten und haben jetzt offensichtlich sich selbst an Notion verkauft. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt geil finden soll oder nicht.
Willst du auch noch deinen Kalender in Notion verwalten?
Und ich glaube, dass es ein definitiv bestehendes Indiz dafür, dass Notion unseren Anwendungsfall vielleicht gar nicht mehr so stark im Fokus hat. Also ich glaube, Notion möchte wirklich ein Teams-Tool werden.
Denkst du echt ein Teams-Tool?
Ich glaube tatsächlich.
Ja.
Also ich glaube, dass das, weil Kalender, also Cron macht wirklich nur dann Sinn, wenn du dich mit deinen Teammates abstimmen möchtest.
Ja, aber du hast ja keinen Chat.
Und
du hast ja keine Calls.
Sie sagen ja auch, ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und sie sagen ja aber auch, sie sind genau das, was Slack nicht ist. Also das war ja so am Anfang ein bisschen die...
Das sagen
ja,
die?
Das, echt? Das war so der Pitch am Anfang. Ich weiß nicht, ob der immer noch gilt.
Ja, aber es ist ja auch so.
Ja, genau.
Also sie haben eigentlich
alles das, was Slack nicht macht.
Ja, aber ich kann halt auch sagen, ja, also wir sind genau nicht Excel.
Ja, so, genau, wir machen alles außer Excel.
Wir sind nicht YouTube, wir sind keine Videoplattform.
Das ist naja, also es wurde schon so ein bisschen vermarktet als die perfekte Ergänzung zu Slack.
Aha.
Also so nach dem Motto, du hast irgendwie deine instantane Kommunikation, dein Chat, deine Teams, vielleicht auch dein Videocall, wenn du Slack Premium hast, im Slack. Und alles, was Dokumentation ist, Wiki, Koordination, findet dann in Notion statt. Das ja, war so. Okay.
Ja, also für mich ist Notion Jira und Confluence.
Ja, und genau da fängt es schon an. Für mich ist es das halt nicht. Für mich ist es ein Evernote.
Ja, aber könntest du dir jetzt nicht vorstellen, einen Confluence so zu benutzen wie einen Notion?
Du meinst, dass ich für mich alleine einen Confluence so benutze?
Ja,
ja. Ja, dann ja schon, aber dann ja doch, ja.
Ja.
Aber dann würde ich wahrscheinlich viele der Features einfach nicht bezahlen und nicht nutzen.
Ja,
aber ist vielleicht auch okay, wenn mir der Rest gefällt.
Ich weiß halt nicht, also ich finde, das ist, was Notion eigentlich oder für mich zumindest den Anschein macht. Es ist
also
halt
ist eine sehr gute Analyse. Also ich habe ein bisschen wahrgenommen, dass in der frühen Phase von Notion sie ganz stark diese Selbstständigen und diese Creatives und die sich selbst managen wollen, targetiert haben.
Ja.
Da gab es dann auch diese Welle von Notion-Beratern. Erinnerst dich, ich hatte da auch mal so Calls mit so ein paar Notion-Beratern, die dann geholfen haben.
Und danach warst du dann so, okay, geil, du hast fünf Tricks rausgefunden und mehr nicht.
Genau, ja. Ja. Also ja, richtet sich vielleicht auch tatsächlich jetzt nicht an einen Informatiker, sondern vielleicht an jemand, der jetzt da nicht so
sich
mit Datenbanken, ist, ja, Attributen und Metamodellierung auskennt. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so auch ganz stark zum Selbstmanagement dient. Also viele managen damit ihre Habits und managen damit ihr Lesematerial und ihre Filme und machen sich Datenbanken über den Bein und so. Also letzten Endes auch das, wie Evernote angefangen hat, so dein persönliches Notizbuch. Und irgendwie kam dann so, hey, wir können aber auch Jira und wir können aber auch Confluence und schauen uns doch mal an. Und
ja,
aber sie haben damit auch recht in gewisser Weise, weil es halt auch gut funktioniert, weil das Dornreich-Konzert, das ich jetzt heute gerade vorhin besprochen habe, das haben wir halt auch komplett über Notion geplant und es funktioniert halt gut. Die Tasks stehen da drin, wir haben das Promomaterial alles reingeworfen, wir konnten mit der Band das Itinerary, also den Zeitablauf teilen. Das ist schon eine coole Sache und das funktioniert auch, aber ich würde mir halt wünschen, so aus einem ganz egoistischen Anspruch, dass sie nicht vergessen, dass es auch ganz viele Solo-User gibt.
Aber ich glaube, das spielt trotzdem da rein. Also dieses Self-Management würde ja in so einen Kalender trotzdem reinpassen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also auch dieses, was weiß ich, ich manage irgendwie, okay, ich muss jetzt, da habe ich den Termin, da habe ich den Termin, da habe ich den Termin. Das sehe ich noch viel eher als dieses Teams-Ding, weil dafür braucht man einfach eine viel größere Integrationsmacht, als es Notion gerade hat.
Ja, in der Tat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir könnten zum Beispiel diesen Kalender auch unseren Podcast zum Beispiel da reinplanen.
Ja.
Und hätten dann verbunden mit dem Termin im Kalender gleich die Shownotes. Genau. Also das hätte schon, ja, das hätte schon gewisse Vorteile, glaube ich.
Ich denke auch. Also,
und wenn es da noch eine iCal-Schnittstelle nach draußen gibt, sodass man ja, sich das dann auch geil, in den Apple-Kalender anzeigen kann. Also momentan haben wir einen Nextcloud-Kalender, um unsere Shows zu planen. Und man könnte das dann direkt in Notion machen, why not? Also.
Und dann könnte man irgendwie sagen, okay, wenn ich da einen neuen Termin reinstelle, dann kommt der automatisch in eine Datenbank oder so. Das wäre halt auch cool eigentlich. Ne? Dann kannst du zum Beispiel dokumentieren, okay, wie oft war ich denn jetzt beim Zahnarzt? Manage mir mal bitte oder sag mir irgendwie hier, dir fehlt noch hier ein Zahnarzttermin, weißt du?
Ja.
Ich denke, das kann man damit vielleicht auch cool managen, so für Personal Management.
Ja, tatsächlich. Ja. Ja.
Ja, die Zeit wird zeigen.
Genau, wir probieren es einfach mal aus. Ich meine, wir haben es jetzt gratis dabei. Ich habe sowieso sondern Notion im bezahlten System. Und da wird es dann wahrscheinlich irgendwann demnächst dann aufblubbern.
Was wir auch im bezahlten System haben, ist Spotify.
Ja, und das kann jetzt ganz, ganz viele Audiobooks, weil sie haben sich jetzt tatsächlich auf den Weg gemacht. Das ist ja schon länger, wir haben es ja schon länger analysiert, dass Spotify offensichtlich ganz stark auf der Suche ist, sich zu unterscheiden, einen Wettbewerbsvorteil zu entwickeln gegenüber anderen Streaming-Plattformen, weil der Katalog der Musik, der ist überall gleich. Also man kann sich jetzt nicht von der Masse abheben, weil man mehr Michael Jackson spielt. Jeder kann Michael Jackson spielen.
Und genau, ich finde, da möchte ich mal kurz drauf eingehen, das ist nämlich ein richtig krasser Punkt, wo ich finde, das ist richtig geil. Dieses, ich kann meine Plattform nicht damit absichern durch Exklusivität, sondern ich muss sie absichern durch Feature-Richness und ich muss mich abheben von der Masse, weil meine Plattform geil ist und nicht, weil ich irgendwelche fucking Exclusive-Deals habe. Das ist übrigens gerade an die fucking Serien und Filme, Streaming-Industrie gedacht, weil das ist so scheiße. Jede Plattform ist beschissener als die nächste und das Einzige, wie die überleben, ist, weil die fucking Lizenzen haben für die einzelnen Shows. Das ist
aber auch da mal eine Analyse dazu. Ich finde es eine sehr spannende Sache und ich glaube, die Ursache dafür, die liegt wirklich in den letzten 30, 40, 50, wenn nicht sogar 60, 70, 80 Jahren, weil Filme haben immer schon so funktioniert, dass sie exklusiv an Fernsehsender verkauft wurden.
Ja.
Also du hattest ja, nehmen wir was weiß ich, die Simpsons liefen auf ProSieben.
Ja.
Und der Tatort läuft auf ARD. Es war nie so, dass es einen geteilten Back-Catalog gab und deswegen war dieses gesamte Verwertungssystem schon seit vielen, vielen Jahren darauf ausgelegt, dass exklusive Lizenzen erstmal existieren und dann natürlich auf dem Streaming-Markt auch an individuelle Streaming-Anbieter, Film-Streaming-Anbieter verkauft wurden. Bei den CDs und bei den Schallplatten war es nie
gar
so.
Gar nicht.
War schon immer eine internationale Vertriebsstruktur.
Ja, du wolltest auch das so viel wie möglich raushauen.
Richtig, man wollte es im Mediamarkt, man wollte es im, wie hieß denn dieser andere Laden, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
Saturn.
Es gab noch so, es gab tatsächlich früher mal
Galeria Kette, Kaufhof.
Eine Kette für Big Music, weiß keine Ahnung. Also tatsächlich so eine Kette, die nur Musik vertrieben hat. Und Die Älteren unter uns erinnern sich noch dran. Ein Differenzierungsmerkmal von der Müller Drogeriekette war eine unglaublich gut sortierte Audioabteilung. Also man ist tatsächlich früher zum CD-Kaufen in den Müller gegangen. Gut, long story short.
Ja, klar. Ja.
Ich glaube aber, dass diese Vertriebsstruktur halt von Anfang an diese Diversität und dieses nicht gegatete in den Genen hatte, weil man seine Schallplatte halt überall anbieten wollte. Und ich denke, das hat uns jetzt den Hintern gerettet, dass es nicht so ist, dass man Random Artist Lady Gaga nur auf Apple Music hören kann und Nickelback nur auf Spotify. Und dass
Obwohl das zu Zeiten ja auch so war. Ariana Grande gab es zum Beispiel, oder war das? Oder Taylor Swift oder so.
Es gibt immer so ein bisschen Beef und so, aber das sind Randerscheinungen. Das hat sich nicht durchgesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das gut, dass es in der Musikszene zumindest so ist. Und ich finde es beschissen, dass das in der Filme- und Serienindustrie nicht so ist. Aber zurückkommen auf den eigentlichen Punkt.
Genau, und jetzt muss Spotify natürlich schauen, dass sie, The Verge hat es tatsächlich Third Pillar of its Business genannt, dass eben neben den Podcasts, die ja ohne die, die man tatsächlich exklusiv machen kann, weil man kann natürlich mit den Podcast-Hosts exklusive Deals eingehen, dass das jetzt eben auch für Audiobooks gilt. Und ich muss sagen, gemischt, weil mein größter Kritikpunkt an Spotify ist, dass sie es nicht gut integrieren tatsächlich. Mhm. Weil die Audiobooks sind letzten Endes yet another Playlist, also sind integrieren sich ganz genauso, als wären sie Musik. Und ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass man seine Listen-Position verliert, wenn man jetzt nicht mehr das Audiobook weiterhören möchte, sondern K-Pop. Du verstehst, was ich meine?
Ja, ich verstehe, also, was du meinst.
Du klickst auf Frankenstein und das Ding ist irgendwie 6 Stunden lang.
Ja.
Und dann ist es einfach eine Playlist von Kapiteln.
Ja.
Und die Experience ist einfach abartig schlecht, wenn man rausspringt und Musik hören möchte.
Ja, aber ist die Frage, ob das dann bei tatsächlich Podcast so ist.
Bei Podcast ist es so.
Naja, aber bei Podcast hält er mir meinen Stand ja an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Normalerweise.
Und dann kannst du da wieder reinspringen.
Ja, normalerweise
das ist
schon.
Dass ich so passt habe. Also was ich tatsächlich. Und was ich zum Beispiel oft mache, ist, dass ich, es gibt ja jetzt schon Hörspiele auf Spotify und die werden eben nicht.
Ja, das ist halt scheiße integriert.
Genau,
weil das wird ja auch nicht als Hörspiel dargestellt.
Nein, die werden als
das ist,
CDs
das ist,
dargestellt,
ja, genau, das ist
die eben zufällig irgendwie 5 Tracks haben oder 10 Tracks und die sind die.
Aber weißt du, was richtig geil ist? Du musst mal in so eine Benjamin Blümchen-Folge gehen und dann auf Shuffle drücken. Du verstehst gar nichts mehr.
Das ist dann ziemlich Kafka.
Weil die ganzen Folgen halt auch 1,30 lang sind oder so und dann so irgendwie Benjamin trifft Otto.
Ja.
Und sie sind im Zirkus und tanzen.
Der Prozess means Danny, wie hieß sie, die Autorin von Benjamin Blümchen?
Weiß ich nicht. Aber dann möchte ich auch noch mal einmal kurz über Spotify ranten.
Alfie Donnelly.
Ich finde es immer noch verdammt.
Wusstest du, dass Elfie Donnelly die Ex-Frau von Peter Lustig ist?
Nein, wirklich?
Doch, ja, die waren oder sind es immer noch, ich weiß es nicht, die waren oder sind immer noch verheiratet.
Also ich glaube nicht, weil Peter Lustig ist tot.
Dann waren sie verheiratet. Ja, genau. Heiratet Peter Lustig, genau. Sie heiratete Peter Lustig.
Du hast es schon mitgekriegt, dass Peter Lustig gestorben ist,
ja,
oder?
Schon, ja.
Okay.
Lebt die eigentlich noch? Sie lebt noch, ja.
Weiß ich nicht. Ich möchte trotzdem einmal kurz über Spotify ranten, weil selbst wenn Spotify sich jetzt irgendwie als Plattform aufheben sollte, könnten die doch einfach mal ihre Scheiß-App und ihre fucking... Warum synchronisiert sich diese Scheiße nicht? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe schon mal vor was weiß ich, 10 Folgen oder so darüber gerantet. Aber es ist so dumm, dass wenn ich auf meinem Desktop fucking Songs speichere in meine Library, dann auf mein Handy gehe, auf meine Library gehe, die da nicht sind. Und die werden auch nicht gedownloadet, nichts. Es wird einfach nicht gesynkt. Mach doch einfach alle Minuten einen fucking Fetch, wenn ich in der App bin oder so. Was ist denn das? Das ist doch scheiße. Und man kann nicht nach Genre filtern. Warum kann man nicht nach Genre filtern? Ich hab fucking 8 Millionen Like-Songs.
Ja, bist du vielleicht
Wie kann ich denn da der Einzige sein? Das kann nicht sein.
Ich nutze die Likes gar nicht, weil die sind einfach schlecht implementiert.
Es fuckt mich so ab. Ich höre halt richtig viel Verschiedenes. Ich habe 4500 Songs in meinen Lieblingssongs und ich kann die jetzt nicht filtern. Da höre ich irgendwie einmal K-Pop. Als nächstes kommt Haftbefehl mit Rücken an der Wand. Es ist scheiße.
Also ich als Metal-Fan muss an dieser Stelle sagen, ich weiß, dass jegliches Filtern nach Genre nicht funktionieren kann. Weil was
zumindest
ist,
ein bisschen, dann filter es doch nach Metal oder so.
Dann habe ich aber genau 3 Songs rausgefiltert.
Warum denn 3 Songs? Du hast dann deine ganze Library, wo alle Metal-Songs drin sind und dann kannst du zumindest ein bisschen filtern. Willst du jetzt wirklich, wenn du in deine Liked-Songs gehst, fucking Piano-Tracks
und Ludovico, ein Audi, Beethoven und Don Reich hören? Ja, will ich.
Nein, das ist doch, wann? Wann hörst du das?
Wenn ich gerade keinen Bock auf Black Metal habe, dann skippe ich halt und komme mit dem Piano-Track.
Ja, aber das ist da relativ. Das finde ich scheiße. Ich will nicht skippen. Ich will eine Playlist hören oder eine Reihenfolge von Songs, wo ich sage, ey, die habe ich mir selektiv ausgewählt, die ist richtig geil und ich möchte einfach durch meine Like-Songs filtern. Ach, das ist doch scheiße. Ich hasse Spotify. Warum gibt es nicht mal eine... Ach, das ist doch alles...
Was ich lange gehasst habe, ist der Internet Explorer und tatsächlich...
Er ist weg.
Ein für alle.
Bye.
Der Internet Explorer ist komplett weg. Also wer es noch nicht gehört hat, der Internet Explorer wurde ja vor vielen Jahren schon ersetzt durch den Microsoft Edge, durch den Edge-Browser, der wiederum, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht an der Geschichte, jetzt ist halt auch eine komplette Rendering-Engine gestorben.
Oh, buhu.
Ja, also wir haben jetzt nur noch Chromium.
Ja.
Mit Edge und Chrome. Safari auf iOS und
Mac Firefox.
Und WebKit mit Firefox.
Ist es WebKit?
Ich glaube, es ist WebKit.
Ich dachte, das heißt Gecko.
Ah, gute Frage.
Oder ist Gecko der Driver? Ja, ich weiß es nicht.
Firefox Engine, ich google das mal.
Das heißt
Gecko. Tatsächlich, ich glaube, dass WebKit könnte auch die Engine von wie gefährliches Halbwissen.
Ja, genau.
Sehr gefährliches Halbwissen.
Ich fülle den Raum.
Du füllst mal den Raum.
Yeah. Markus googelt, während ich noch rede. Ich habe damals in Internet Explorer Sachen gegoogelt. Gebingt.
Gecko ist tatsächlich der Engine von Firefox.
Genau, aber ja, keine Ahnung, es benutzt eh keiner mehr. Schön. Es ist tot.
Genau, und die Engine von Safari ist WebKit. Also WebKit gehört zu Safari. Chromium zu Chrome und Gecko ist die Engine für da seinerzeit noch Mozilla, heute ganz, ganz früher Netscape und heute dann Firefox.
Alter, Netscape. Schlimm. Schlimm oder nicht schlimm, das prüft das Bundeskartellamt.
Weil die Tracking-Regelungen von Apple auf dem Prüfstand stehen. Und ja, schwierige Sache und ich muss da tatsächlich sagen, ich finde es immer spannend, wie das liberale Amerika auf solche Datenschutzmaßnahmen reagiert. Also was ist passiert? Das Bundeskartellamt hat sich eingeschalten mit einer kartellrechtlichen Prüfung, ob die Tracking-Regelungen und das App-Tracking-Transparency-Framework von Apple, ob das denn so richtig ist, weil der Vorwurf jener ist, dass Apple damit nur die Transparency von
Drittanbietern
überprüft und sich halt mit dem Betriebssystem selbst und mit den im Betriebssystem nativ enthaltenen Apps halt schön drum drückt. Und dass dies insbesondere gegen direkte Mitbewerber von Apple, also nehmen wir
Google.
Google vielleicht nicht so. Doch, vielleicht als Mail-Anbieter definitiv doch. Ich würde aber zum Beispiel sagen Spotify oder Netflix. Also Netflix ist sicherlich ein direkter Konkurrent für Apple TV Plus und Spotify ist ein direkter Konkurrent für Apple Music.
Ja, aber Google ja auch mit Google Fotos. Ja.
Also
Google,
sagen wir es mal so, es gibt genug Wettbewerber für Apple und für Service-Produkte von Apple.
Vor allem, weil Google ja auch ihre eigenen Handys machen.
Richtig, das ist wahr.
Und ihr eigenes Betriebssystem.
Und ein eigenes Betriebssystem. Und da prüft jetzt Apple, nee, nicht Apple, sondern das Bundeskartellamt, prüft Apple, ob das denn so mit rechten Dingen zugeht. Und da gibt es jetzt tatsächlich Ermittlungen gegen Paragraph 19 vom Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkung, das GWB Digitalisierungsgesetz. Und das verbietet genau solche Dinge und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Jetzt stell dir vor, die finden raus, dass es nicht rechtens ist oder so und dann entfernt Apple einfach das Ganze wieder.
Das ist das Problem, das ich auch sehe.
Ja, also das wäre so dumm, wirklich.
Ich würde es allerdings schön finden, wenn Apple, also was wäre denn das Minimum? Apple müsste eine Liste rausgeben, welche Tracking-Dinge die von Apple selbst verwendeten Apps machen. oder geschriebenen Apps. Also ich glaube, das wäre der Kompromiss. Also dass man letzten Endes genau diese Liste, die jetzt da aufgeführt wird, wenn man Google Mail oder Gmail vom App Store runterlädt, dass es diese Liste eben auch gibt, entweder zum Einsehen oder zum Runterladen oder zum direkten Anzeigen in iOS für die Apple-eigenen Apps. Und ich glaube, damit wäre die Sache auch Genüge getan. Und ich sehe es eher positiv tatsächlich, weil ich finde es schon wichtig, dass es da einen freien Markt gibt.
Ja, finde ich auch.
Und John Gruber von Daring Fireball wettert komplett dagegen. Und meint, ja, wenn Apple diese Plattform aufgebaut hat, dann darf Apple da auch tun lassen, was man möchte. Wenn man eine Plattform hat, dann sollte man
das auch tun können. Aber ich kann das aus dem Standpunkt des Bundeskartellamts natürlich auch verstehen. Ja, weil du sagst, wenn du jetzt Apple bist und du die Macht hast über deine Plattform, du dann aber deine Apps auch wirklich bevorzugst für alles Mögliche, dann hast du keine Netzneutralität mehr. Oder?
Ja, genau so ist es. Und John Gruber vergleicht es jetzt, und das war ein oft zitiertes und auch auf Twitter rumgereichtes Zitat, I'll go back to my analogy, it's like pawn shops suing to keep the police from cracking down on a wave of burglaries. Also es wäre so, als würde man die, was sind Pawn Shops auf Deutsch, die gebraucht waren, verklagen, um gegen
Diebstahl,
Raubüberfälle vorzugehen. Ja, nee, ist es nicht.
Ja, außerdem also, werden die ja nicht, aber egal.
Ja. Genau, also nee, ein Pornshop klaut ja nicht selbst. Also das ist eine schlechte Analogie. Und ich möchte auch tatsächlich sagen, dass ich hier nicht, obwohl ich sonst ein großer Fan von Pornshop bin.
Das erste Mal, oder?
Ja, tatsächlich zum ersten Mal. Also da finde ich dann doch, dass das deutsche Modell von einer bestehenden Privatheit und von einem fairen Markt auch auf Plattformen, die potenziell von Firmen aufgebaut wurden, dass das auch allgemein gut ist. Dass Apple da nicht das Recht hat oder generell der Plattformanbieter nicht das Recht hat, auf diesen Plattformen zu tun und zu lassen, was sie wollen.
Genau, das erste Mal sind wir nicht der Meinung von John Gruber auf Daring Fireball. Es ist
Für mich als Gruber-Fanboy schon ein großer Wurf.
Tatsächlich. Ich bin aber stolz, dass du da so...
Ja, ich bin ja auch durchaus manchmal kritisch gegenüber Apple, obwohl ich den meisten Sachen gut finde.
Das stimmt. Was hältst du denn von AI, die dein Code schreibt?
Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt in meinem täglichen Doing dafür den Anwendungsfall habe, weil ganz ehrlich,
safe nicht.
Die Probleme, die ich lösen muss.
Ja, genau, da hilft keine AI.
Die haben, genau.
Nicht auf der Ebene. Ich finde es halt geil, wenn du so, was weiß ich, Snippets
Sortieralgorithmus
brauchst. Oder, genau. So typische Sachen.
Liste in einem Array, ich muss jedes Mal googeln oder solche Dinge.
Fuck, wie waren das jetzt nochmal in Go oder in TypeScript? Wie habe ich das jetzt nochmal richtig gemacht? In, was weiß ich, Python. Du weißt nicht mehr genau die Syntax und dann kannst du halt schnell schreiben, ja, okay, mach mir das mal kurz. Und der googelt quasi für dich. So kam es mir zumindest immer vor mit Copilot. Wir reden nämlich über GitHub Copilot.
Genau, also GitHub Copilot, wir haben es vor mindestens schon ein Jahr im Podcast als Preview besprochen und niemand von uns hatte dazu Access und du hättest jetzt Access da drauf und du nutzt es nicht.
Genau, ich hatte schon vor, was weiß ich, 5 Monaten oder so Access drauf, aber ich hatte bisher auch nicht wirklich den Use Case dafür, weil ich meine Kubernetes Manifest kann jetzt die AI auch nicht schreiben. Weiß ich nicht. Fand ich bisher noch nie so ansprechend, sage ich mal. Und jetzt soll es ab August auch nicht mehr kostenlos sein, sondern $10 im Monat kosten.
Und dazu muss es halt schon echt gut sein. Also ich glaube nicht, dass jemand $10 bezahlt, wenn das Ding einfach nur Quatsch ausspuckt.
Ich meine, das ist Spotify.
Ja, das ist ein Spotify und es ist ein Jira. Also seriously, es ist halt.
Stimmt.
Also wenn du deine Firma damit ausstatten möchtest, dann landest du in Preisbereichen wie in Jira und wie in Confluence. Also dafür muss der Business Value schon immens sein. Und ich glaube tatsächlich, dass es vor allem für Anfänger halt ein guter Deal ist.
Ja.
Ja, ich sehe da jetzt nicht so wirklich den Vorteil.
Mehr brauchen wir da jetzt auch nicht drüber zu reden. Ja. Also
wer sich es anschauen möchte, ist jetzt offensichtlich vorbei. Man kann sich jetzt shoppen für $10 im Monat oder $100 im Jahr, wer mal mit AI programmieren möchte. Also AI, die einem unterstützt beim Programmieren, dem sei das ans Herz gelegt. Viele von euch werden es wahrscheinlich nicht brauchen.
Ja, was viele von euch wahrscheinlich auch nicht brauchen werden,
weil sie wahrscheinlich überhaupt nicht durchsetzen werde, ich finde es so lächerlich.
Wir hatten vorher von VSTs geredet.
Genau, und VST ist einfach ein Standard, der hat sich etabliert und er hat sicherlich seine Schwächen und auch Vorteile, Nachteile, wie jedes andere Ding auch. Und jetzt hat der kleinste Hersteller einer DAW und ein relativ kleiner Hersteller von Audio-Plugins gedacht, hey, investieren wir mal hier irgendwie ein paar Mannjahre, machen einen neuen Standard, der heißt Clever Audio Plugin API, kurz CLAP.
CLAP, yo.
Wer ist der DAW-Hersteller? Das ist Bitwig.
Noch nie gehört.
Doch, Bitwig kennt man. Doch, machen die nicht.
Von was? Dieses? Was machen die denn?
Ach, ich vergesse immer den Namen. Bitwig Studio machen die.
Noch nie gehört. Also ich kenne nur, ja. Logic, FL Studio.
Ich würde tatsächlich sagen, das ist wirklich der, ich glaube, das ist die kleinste DAW, die man sich so vorstellen kann.
Ich meine, selbst Reaper ist größer.
Ja, tatsächlich, ja, wirklich.
Und, what the fuck?
Die ganz bekannten Artists Carl Finlow und Yuri Urano sind offensichtlich Fans von Bitwig. Ich habe den
Namen. Und was ist Yuhi?
UHE,
ja.
Die sind tatsächlich ein bisschen bekannter, aber aus ganz anderen Gründen, weil die nämlich DSP-unterstützte Plugins machen. Also du kannst praktisch so High-End-Audio-Karten kaufen und dann laufen Teile von diesem Zeug, laufen dann auf diesem DSP. Und was sie machen, das muss man wirklich sagen, das ist schon ein bisschen, ja, Standard möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist bei den EDM-Guys halt relativ beliebt. Diva und Zebra.
Aha.
Das sind so Synths, die kauft man sich, wenn man irgendwie.
Nicht.
Ja.
Kann man mit Clap Sachen rückgängig machen innerhalb des Claps?
Ja, wahrscheinlich ist das einzige Leistungsmerkmal, ich weiß es nicht.
Aber dann wäre es schon geil.
Weil alles andere funktioniert in VST nämlich echt ziemlich gut und ich verstehe es nicht. Also es gibt einen neuen Audiostandard, ich hätte es cool gefunden.
Aber zumindest mal ein bisschen Konkurrenz, weißt du? Das ist doch auch cool.
Ja,
ein bisschen so den Boden hier aufwirbeln oder so,
ja,
Staub aufwirbeln.
Ja, ja und nein, ich hätte es cooler gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Leute Let's Bar vorangebracht hätten. Das war nämlich der Linux Audio Developers Simple Plugin API. Das kommt so aus dieser Open Source Ecke und du siehst die Webseite hier.
Nee, leider nicht, weil der...
Weil der Absorber dazwischen steht. Das ist irgendwie so gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr angefasst worden.
Das hat ja nicht mal CSS drauf.
Kann nicht mal CSS drauf, genau. Also wenn man da vielleicht mal so einen offenen Standard motiviert hätte und nicht irgendwie das nächste proprietäre Quatschdings. Also, ja.
Ja, apropos proprietäres Quatschding. Windows Defender gibt es jetzt für macOS, iOS und Android.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es nicht ganz verkehrt. Warum finde ich es nicht verkehrt? Weil das Ding Ein Dings trifft es relativ gut, weil je nach Betriebssystem macht es unterschiedliche Sachen. Unter Windows ist es eine Art Firewall und Adblocker und...
Nee, es ist kein Adblocker.
Tracking-Blocker ist es. Doch, ein Tracking-Blocker.
Ja, ein Tracking-Blocker, aber ein Adblocker ist was anderes.
Ein Tracking-Blocker und ein Virenscanner unter Mac.
Aber ein ziemlich beschissener Virenscanner. Also
ja, aber es ist halt Teil, und das ist es jetzt, also es ist ab jetzt Teil von Office 365 und als solches... Ich finde es cool. Warum finde ich das cool? Weil jetzt kann...
Ja, warum? Sag's mir bitte.
Weil Office 365 halt einfach ein weit verbreitetes Tool ist, was eigentlich so auf jeder Windows-Kiste irgendwie läuft. Also das ist, glaube ich, ein Abo, das schießt sich so eine Familie, die irgendwie ein paar Schulkinder hat, die schießen sich das.
Du meinst, die jetzt für die ganz Dummen,
ja,
dass es zumindest irgendeinen Schutz gibt.
Ganz genau, das meine ich. Also dass jetzt niemand, weil weißt du, kostet so viel Geld und ist auch wieder scheiße und überhaupt. Und jetzt einfach eine Möglichkeit zu haben, wo man als
Aber Okay, ja, okay, ich sehe deinen Punkt.
Als
Novize.
Als Novize, als,
Anfänger,
Padawan, als
ja,
Anfänger. Da, einfach so eine Tutto Completi, so ein bisschen mehr Sicherheit
auf seinen Devices. Da kann ich meiner Mama sagen, installier
exakt,
dir
schau
das.
Mal, du hast doch hier dieses Word und du bezahlst für dieses Word und da ist jetzt auch dabei dieses Ding und mach das mal
ja,
drauf.
Ja, das ist ja bei Windows schon standardmäßig drin.
Und jetzt kannst du mal drin, ja.
Und also, ich muss sagen, also sorry, aber werden Viren Schutz auf fucking macOS braucht, der hat auch irgendwas falsch gemacht. Was installierst du dir denn bitte auf deinem Mac?
Ja, also die...
Also es gibt ja nicht mal Access.
Ja, weißt du, du kennst ja die Leute, die sagen, hier, bezahlen Sie bitte diese Rechnung, dann klicken die drauf.
Aber welche dieser Seiten targetet denn Mac? Ich habe das hab ich noch nie
ich
gesehen.
Ich weiß nicht, also... Doch, ich kann mal, also so Phishing und Spam und so, also ich denke
ja,
schon.
Phishing, dass, aber ich weiß nicht, ob ja, das, der Windows Defender ja, so krass ja, in Phishing ja, reingreift.
Also was er auf jeden Fall ja, macht, ist doch, könnte ich mir schon vorstellen, weil was er macht, ich habe es kurz ausprobiert, er registriert sich halt als VPN, ist aber kein VPN, sondern er verwendet die VPN-API, um halt den Netzwerkverkehr zu filtern.
Ja, dann sollte aber die Blocklist auch so gut sein,
das, genau,
dass das halt ich, geblockt
keine
wird.
Ahnung, ob die Blocklist gut
aber
genug ist.
Ja, ich bin sehr skeptisch. Also ich fand den Windows Defender schon immer scheiße. Der war schon seit Tag 1 war der aus bei mir am Rechner.
Gut, also man bezahlt ihn jetzt, man kann ihn nutzen oder man kann es auch sein lassen.
Ja.
Kommen wir zu Dingen, die man anfassen kann. Und das fand ich, also ich muss echt sagen, IKEA überrascht mich immer wieder. IKEA überrascht mich immer wieder, weil sie haben jetzt eine Kooperation mit der Swedish House Mafia.
Finde ich sehr lustig natürlich, ne? Also
warum?
IKEA halt und die Swedish House Mafia.
Ja klar, also das
ist, ja, finde ich sehr lustig.
Gut, also was machen sie? Sie haben die IKEA Fracta-Taschen, das sind einfach irgendwelche Techware-Sachen, vergessen was. Nicht der Rede wert.
Aus, okay.
Aber drei andere Dinge finde ich sehr interessant. Und zwar haben
ich sehe es gerade.
Ja, sie haben einen Schreibtisch komplett dediziert für Audio Production.
Der sieht auch ziemlich geil aus. Stell dir den hier rein.
Nein, und ich sage dir auch warum.
Warum?
Erstens ist er zu klein.
Oh, okay.
Also er ist kleiner als den Tisch, den ich hier habe. Und zweitens ist, also ich stelle mal kurz vor, was es ist. Es ist ein ziemlich gut designter Schreibtisch. Alles schwarz. Er hat zwei Metallbögen als Füße. Darauf eine Holzplatte und wie man es für die Audio Production eben braucht. Zwei erhöhte Träger für Ständer für die Studioboxen. Und jetzt kommt's, ein ausziehbares Fach für ein Master-Keyboard oder für ein Keyboard.
Cool.
Und genau das hat noch nie funktioniert. Also ich verstehe nicht, warum Menschen, die ein Studio haben und die, also man kauft sich, man denkt sich, hey, das ist doch voll die gute Idee, dass man sich sein Master-Keyboard unterhalb vom Schreibtisch hat und dass man das dann so rauszieht. Und das ist die schlechteste Idee ever. Ich sage dir auch, warum.
Warum?
Weil spätestens dann, wenn du mehr als eine Melodie spielst, also wenn du Akkorde spielst,
ja,
ist die Energie, die du mit deinen Fingern
so,
dieses Tastenbild
ja, okay,
reinbrechst, viel, viel, viel zu stark, als dass dieses Ding stabil bleibt. Also du siehst hier,
ja,
das ist ein Metallständer und der wackelt schon. Und der
du
hat,
haust da auch rein.
Das muss man bei einer Hammer-Tastatur auch. Und
ja,
das die
ja, aber vielleicht spielt tatsächlich, also vielleicht spielen die meisten auch nicht so wie du.
Ich habe ja gesagt, wenn man irgendwie einzelne Basslines
ja,
oder mal einzelne Noten reintippt, alles fein. Aber spätestens dann, wenn du Akkorde reinklopfen möchtest,
ja,
funktioniert
okay,
das nicht. Funktioniert es wirklich nicht. Gut, was ist das zweite Produkt?
Also den Stuhl finde ich scheiße.
Ich finde den super.
Der hat ja nicht mal eine ganze Lehne.
Der muss ja auch nicht bequem sein. Der muss
ja
bloß gut aussehen.
Der muss ja nicht bequem sein. Also
ich habe hier einen Barcelona-Chair stehen.
So,
ist der
so eine dumme Scheiße gehört. Der ist bequem.
Du sitzt gerne. Ich sitze nie auf dem Barcelona-Chair.
Der ist aber bequem. Der ist wenigstens bequem. Das sieht ja nicht mal bequem aus.
Kann ich kurz festhalten, dass du einen Barcelona-Chair bequem findest?
Also, da kann ich wenigstens drin liegen. Der hat ein Fußding.
Ja, aber die Lehne ist doch viel zu steil.
Nee, finde ich nicht unbedingt. Wenn ich da jetzt so drin liege, weiß ich nicht. Finde ich besser als den Scheiß. Naja, er sieht auf jeden Fall voll stylisch aus.
Genau, und es gibt einen Plattenspieler.
Und der sieht cool aus.
Genau.
Der sieht sehr cool aus.
Ich glaube sogar und ich hoffe, dass er streamen kann und USB, weil das wäre tatsächlich eine schöne Sache.
Oh, das wäre geil, wenn man da so eine Rogue, nee, eine, nicht spielbare Platte drauf hat, aber so Spotify drauf abspielen kann.
Mhm.
Dann dreht sich das einfach nur und man denkt, das wird da abgespielt. Das finde ich lustig.
Also kauft euch den Studio-Schreibtisch nicht, kauft euch den Stuhl, der unbequem ist und den Plattenspieler.
Wir haben einen Fail der Woche noch und es ist nicht der Stuhl von IKEA, es ist die Deutsche Bahn und die auch Deutsche nicht Bahn. Wegen dem 9-Euro-Ticket.
Nein, sondern wegen was ganz anderem. Und zwar hat der geschlechtsneutrale Hacker Flübke eine lustige Sache herausgefunden, nämlich man kann sich den Platin-Status ergaunern.
Dass man in die DB Lounge darf.
Zum Beispiel. Und in der DB Lounge irgendwie sitzen ist ja fein, aber du kriegst halt auch irgendwie gratis Sekt und so. Also das ist schon eher potenziell ein Security-Loch. Warum passiert das? Die Zutrittsprüfung, die liest die Payload von dem Aztec-Code auf dem Ticket. Aztec ist ein Standard für QR-Codes. Da ist tatsächlich deshalb Aztec, weil dieses Kalibrierungsquadrat in der Mitte sieht so ein bisschen aus wie so ein aztekischer Tempel.
Okay.
Weil es halt so stufenartig und so
Quadrat. Ah, lol, heißt es echt deswegen. Oh mein Gott.
Ja. Und long story short, die haben halt in der Payload unsigniert drinstehen, P wie Premium. Und deswegen kommt man dann da einfach rein. Ja, Fail.
Ja, kompletter Fail.
Und das Problem ist, man kann das wahrscheinlich auch nicht, man kann das nicht verändern.
Also das ist so wie so ein
Broken by Design.
Wir haben einen Geheimcode, um in die geheime Höhle reinzukommen.
Und der heißt P und jeder, der P sagt, genau. Der kann da rein. Ja.
Ja, und der ist halt ja relativ einfach. Oh Mann.
Wollen wir mal auflösen, wie man es hätte richtig machen können?
Den Scheiß signieren.
Genau, also man hätte die gesamte Payload signieren können. Der Aztec-Code hat eine relativ hohe Bandbreite und eine relativ hohe Datendichte. Also wer schon mal so ein Ticket gesehen hat, das ist jetzt nicht so ein Billo-QR-Code, der irgendwie so 3x3 Pixel ist, sondern das ist ein richtig großes Ding. Da könnte man, da ist auch ein Teil davon signiert, aber offensichtlich nicht die Payload von dem. Da könnte man zum Beispiel JWT verwenden und dann den letzten Teil als Signatur nutzen, um die Payload zu signieren. Und vielleicht könnte man auch einen Header einbauen, der dann sagt, wie signiert wird und welcher Key dafür verwendet wird, um die Keys dann auch rotieren und entsprechend austauschen zu können. Der Vorteil davon ist, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in der Payload drin ist, weil man möchte beim Scannen nicht nochmal eine Abfrage gegen den eigentlichen Ticketserver machen.
Ja, weil es kann zum Beispiel auch sein, dass man einfach kein Internet hat.
Genau, das ja, ja in Deutschland ständig.
In Deutschland schon.
Ja, vielleicht muss man den Premium-Status auch unterwegs überprüfen kann, ich weiß es, ich kann mir durchaus vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Und da ist es dann halt schon sinnvoll, wenn man das on-device machen kann, indem man zum Beispiel nur den öffentlichen Schlüssel braucht von dem Trusted Authority, um dann die Payload entsprechend zu verifizieren.
Ja, wie gesagt, JWT hat ein Verfallsdatum. Ich glaube, so eine Membership hat auch ein Verfallsdatum.
Genau, also man hätte es schon
machen können.
Das ist ein ziemlich einfacher Standard und ich nehme auch an, dass die Bytes noch frei gewesen wären. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es in irgendeiner Weise ein Problem ist. Aber hat halt wurde verbummelt. Ja. Und ich denke nicht, dass es fixbar ist. Ich glaube es wirklich nicht. Also ich glaube, die müssen ihre komplette Infrastruktur austauschen, um dieses Problem zu lösen.
Ja.
Tja.
Ja.
Vielleicht. Ach, man kriegt mit dem Platin-Status auch 30% Bordbistro-Rabatt.
Oh, sehr nice.
Und in der Bahn-Bonus-App 9 Freigetränke und 2 Freikarten.
Boah, krass.
Ja, das ist schon vielfacher. Also nochmal zur Info, das ist Betrug. Also nochmal, damit es
Leute,
klar wird.
Freigetränke.
Nochmal, damit es klar wird, das ist Betrug. Also wenn man tatsächlich die Payload jedes große S durch ein großes P austauscht, das ist Betrug.
Naja, was kein Betrug ist, ist unser Thema der Woche.
Ja, tatsächlich, weil wir haben tatsächlich gedacht, hey, wir reden über OrientDB. Das war unsere erste Idee.
Ja.
Und dann ist uns aufgefallen, dass das Scheißding unter einem Apple Silicon MacBook nicht läuft und das so am trockenen Exempel etwas zu erklären echt keinen Spaß macht.
Genau, ich ändere kurz den Titel vom Thema der Woche.
Genau.
Ach nee, jetzt hast du ihn geändert.
Ja, oh,
Ach, Mann.
Das ist jetzt Race Conditions, ganz, ganz doof.
Ja, da sieht man, wie gut es gesynkt wird hier.
So, das Thema der Woche ist Entwurfsmuster 2. Warum ist es denn Entwurfsmuster 2 und nicht Entwurfsmuster 1, Lukas?
Weil wir schon mal eine Folge über Entwurfsmuster hatten.
Ganz genau, und das war die legendäre Folge 11.
Wow.
Da hatten wir gesprochen über das Entwurfsmuster Decorator, Beobachter, Besucher und Factory. Und wir wollen heute den Entwurfsmuster der Gang of Four ein bisschen weiter erzählen und widmen uns heute noch Entwurfsmuster, die übrig geblieben sind.
Genau, ich bin dann jetzt für 20 Minuten weg.
Ich möchte jetzt mal fragen, was ist denn ein Entwurfsmuster?
Ein Entwurfsmuster ist eine Art, Software zu schreiben für bestimmte Use Cases.
Ja, genau. Also es ist so, dass man in der Softwareentwicklung gibt es ja gewisse Strategien, gewisse abstrakte Konzepte. Und wenn diese abstrakte Konzepte sich besonders gut generalisieren lassen und für einen ganz speziellen Fall von Problemen eine ideale Lösung darstellen, dann werden sie in der Literatur und auch in der Developer-Community als Entwurfsmuster definiert und beschrieben und auch verwendet. Und das Schöne daran ist, dass wenn man dann eben weiß, wie diese Entwurfsmuster funktionieren, hat man erstmal einen ziemlich guten Werkzeugkasten, um Probleme zu lösen, weil man praktisch schon für gewisse abstrakte Probleme eine generische Lösung vorrätig hat. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, man kann mit diesen Entwurfsmustern sehr, sehr gut kommunizieren. Und zwar sowohl im Code, wenn man eben die Klassen dann auch so benennt, wie sie in den Entwurfsmuster gehören, also zum Beispiel ein Visitor oder eine Factory, das hatten wir in der Folge 11 beschrieben, oder Decorator. Und man kann dann auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen über die Lösung besonders gut reden, weil jeder versteht, was man damit meint und jeder auch das Pattern kennt und damit ist die Kommunikation einfach einfacher.
Genau.
Und jetzt widmen wir uns dem ersten Entwurfsmuster, das ich heute vorstellen möchte, nämlich dem Composite Pattern.
Oh, was ist denn das Composite Pattern?
Das Composite Pattern verwendet man immer dann, wenn man das Problem hat, dass eine Unterklasse nicht ausreicht.
Aha.
Dass eine Unterklasse nicht ausreicht. Und zwar hat man oft das Problem, dass man ein Feature nicht besonders gut in eine Unterklasse packen kann.
Mhm.
Und die Idee ist dann ein bisschen, dass man so Teil-Ganzes Beziehungen damit besser hinkriegt.
Ja.
Und was ist so den Klassiker, den man hat? Man hat eine Komponente und diese Komponente hat dann, wir stellen uns einen Baum vor, ja?
Okay, ein Baum. Was für genau. Ein Baum? Eiche?
Nee, die Datenstruktur eines
Baumes. Ach so, okay.
Genau, die Datenstruktur eines Baumes. Da habe ich beliebige Knoten, die können Kinder haben und irgendwann kommen die Blätter.
Die End-Dinger.
Genau. Und jetzt kann ich sagen, ich habe genau die End-Dinger, also die ganz am Ende. Und jetzt kann ich sagen, ich habe sowas Ähnliches wie einen abstrakten Knoten.
Mhm.
Und ich habe dann einen Knoten, der heißt Blatt und ich habe dann eine Unterklasse, die heißt Blatt und ich habe eine Unterklasse, die heißt Compositum. Und das Compositum selbst hat wieder eine Komponente.
Okay.
Und jetzt habe ich mega easy einen Baum implementiert. Das heißt, ich habe dieses Problem gelöst, dass eine Unterklasse sich selbst haben muss oder sich selbst als Oberklasse. Das war dieses Problem, das ich nicht mit der Klassenhierarchie lösen kann. Und bin jetzt in der Lage, den Baum über drei Klassen zu beschreiben und die können sich dann auch alle beliebigen Methoden eben teilen und ich habe dann die Methoden im Blatt und die Attribute im Blatt und im Kompositum. Das war jetzt vielleicht ein sehr abstraktes Beispiel.
Boah, Alter, komplett abstrakt. Bitte, kannst du das...
Jetzt mache ich ein anderes Beispiel.
Okay.
Jetzt mache ich ein anderes Beispiel. UI-Elemente. Checkbox. Und Tab-Group. Und Textfeld.
Ja.
Die teilen sich ja definitiv die Eigenschaft, zum Beispiel Draw, also male mich auf die Oberfläche, male mich in die UI.
Ja, ja.
Das heißt, die brauchen eine gemeinsame Oberklasse.
Aha.
Ja? Und jetzt ist es ja aber so, dass eine Tab Group weitere Kinder haben kann. In einer Tab Group kann ich jetzt ja als Inhalt zum Beispiel eine Checkbox und ein Textfeld haben.
Mhm.
Und jetzt ist es ja mega scheiße, wenn ich jetzt in meine Oberklasse reinschreibe, get children, weil meine Textbox hat keine children.
Aha,
aber meine Tab Group schon.
Ja.
Das heißt, ich füge diese Compositum-Unterklasse rein und die hat dann eine Oberklasse in beliebiger Multiplizität.
Mhm.
Das heißt, ich kann jetzt, ich habe sowas wie eine Component und direkt von der Component erbt meine Checkbox und mein Textfeld.
Ja.
Und dann habe ich unterhalb der Component noch eine Klasse, die heißt Composition oder bei uns im EML-Framework heißt die Abstract Container.
Mhm.
Und das ist eine Klasse, die kann beliebig viele weitere Komponenten haben. Also sie hat beliebig viele von ihrer Oberklasse, von der Component.
Mhm.
Und die kann ich dann wiederum als Unterklasse hernehmen für all jene grafischen UI-Komponenten, die Kinder haben.
Aha, okay, verstehe.
Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Dinge zu verschachteln.
Mhm.
Also wir können in eine Tab Group eine weitere Tab Group packen, da drin nochmal ein Formular, in das Formular ein Formular und das Formular ein Textfeld nochmal ein Formular.
Mhm. Aber das Textfeld hat keinen.
Das Textfeld hat keine Kinder.
Ja, okay, verstehe.
Das heißt, ich habe jetzt eine komplexe Teil-Ganzes-Beziehung, die gewisse Constraints hat und die ich nicht über eine klassische Oberklasse-Unterklasse-Struktur machen kann, habe ich damit jetzt abgebildet.
Ja, ist natürlich schwierig, seinen Kopf darum zu kriegen dann.
Ja, aber es ist noch schwieriger, sage ich dir, wenn du dieses Problem vorliegen hast und nicht weißt, mit welchem Pattern du es lösen kannst. Weil wenn ich dir jetzt die Aufgabe gegeben hätte, so eine Klassenhierarchie zu schreiben, das wäre dir wahrscheinlich...
Hätte ich gesagt, ich deploy den Scheiß nur.
Genau. Gut, das war tatsächlich auch das Schwierigste.
Okay. Ja, das, mit den nächsten komme ich auch relativ
genau,
gut
das klar, war das
die kenne ich wenigstens.
Genau, dann kommen wir jetzt zum nächsten Pattern und das ist die Fassade.
Ja.
So, was ist eine Fassade? Eine Fassade verwendet man, um einen Single Point of Entry oder einen Single Point of Concern zu haben für eine Komplexität, die dahinter liegt.
Ja.
Beispiel. Eine klassische Fassade, die wir oft verwenden, ist eine Fassade fürs Berechtigungssystem. Also ich habe die...
Oder das User Management.
User Management zum Beispiel, ja. Ich habe komplexe Berechtigungen in meiner Anwendung, ganz, ganz viele verschiedene Geschäftsobjekte und die können, ich kann da Zugriff drauf haben, Schreibrechte, Leserechte, ich kann sie bearbeiten oder auch nicht. Und die Frage, was ich mit diesem Objekt machen kann, delegieren wir, also verbergen wir diese ganze Komplexität mit einer Fassade. Das heißt, wir haben dieses komplexe Berechtigungssystem und alle Interaktionen mit diesem komplexen Berechtigungssystem finden über eine Klasse statt.
Mhm.
Und was ist jetzt der Vorteil davon? Der Vorteil ist, dass ich mir diese Klasse jetzt injecten kann. Injection ist ein anderes Interessmuster. Injecten kann.
Hatten wir sogar schon mal.
Hatten wir schon, genau. Um dann lose gekoppelt dieses komplexe Berechtigungssystem dahinter anzusprechen und zu verwenden.
Ja.
Und das ist es auch schon. Das heißt, ich habe ein Objekt, eine Klasse, die mir eine Komplexität verbirgt und einen zentralen Einstiegspunkt in diese dahinterliegende Komplexität liefert. Und der ganz klassische Anwendungsfall ist tatsächlich, dass man damit ein Legacy-System maskiert.
Ja.
Also da hast du irgendwie einen Teil, der echt eklig ist und der echt scheiße ist. und man möchte dann den ein bisschen verbergen und man möchte den dann einfacher zugänglich machen und man klebt dann diese eine Klasse dazu, die dann die Komplexität des Subsystems dahinter verbirgt. Und vielleicht auch verbirgt, dass da ganz, ganz viele Klassen integriert sein müssen und beteiligt werden, ohne jetzt diese Komplexität zu exposen.
Oder man hat ein Framework, in dem es eine bestimmte Component halt geben muss und man möchte dem Framework-Nutzer sagen, ey, das muss hier übrigens implementiert sein, ich habe hier nur eine Fassade, mach mal da Code dahinter.
Das ist natürlich, genau, das ist die umgedrehte Lösung. Sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, dass man sagt, gib mir mal, ich brauche diese Funktionalität, reiche mir mal bitte eine Fassade rein und du kannst die Komplexität dahinter packen. Hatten wir tatsächlich auch sehr oft. Genau, User Management, ein sehr gutes Beispiel. Ja. Das ist eine Fassade, die ein Framework, welches wir verwenden, braucht. Und die muss man dann halt ausimplementieren und da kann dann schon eine gewisse Komplexität dahinter liegen. Aber es ist ein Interface, welches dann entsprechend implementiert werden muss.
Genau. Dann kommen wir zum dritten.
Genau, dann kommen wir zum dritten und das ist die Chain of Responsibilities.
Auch ein sehr cooles Pattern, finde ich zum Beispiel.
Ja, tatsächlich.
Also, brauche ich auch öfters mal tatsächlich.
Genau, und zwar geht es darum, dass man einen komplexen Ablauf lose koppelt und dafür eine Kette verwendet.
Oder ich würde sogar sagen, einen beliebig komplexen
Ablauf. Genau, einen beliebig komplexen Ablauf. Und dafür eine Kette verwendet von Klassen, die immer nur einen ganz speziellen Konzern, eine ganz spezielle Responsibility haben.
Genau, das heißt nämlich das Chain of Responsibility Pattern.
Genau. Und das nimmt man in der Regel um Objekte oder andere Dinge. Und das andere Ding mache ich am besten jetzt gleich mit dem Beispiel zu verarbeiten. Nämlich der ganz große Klassiker ist die Verarbeitung eines Requests, der reinkommt.
Genau.
So, also man könnte sich jetzt, der naive Vorgang wäre, dass man sagt, es gibt eine zentrale Stelle in der Anwendung und da kommt ein HTTP-Request rein. Und dann habe ich da auch eine riesige Methode und die sagt, if HTTP-Request contains header authorization, then do the authorization authorization check. And if it contains JWT, dann mach bitte das. Und wenn dann noch Access Allow Origin drin steht, dann muss ich das auch noch mit Course und so weiter. Und das ist schlecht.
Richtig. Für die ganz großen Laien, ich möchte jetzt irgendwie gucken, ich möchte zuerst gucken, ob der User da überhaupt sich eingeloggt hat. Dann möchte ich gucken, ob der Request vielleicht überhaupt richtig ist.
Dann will ich schauen, ob irgendwie Course dagegen spricht, dass ich diesen Request überhaupt machen darf.
Und das will man vielleicht nicht in irgendwie einer If-Else-Kaskade machen, sondern in diesem Pattern, weil das ist cool.
Richtig, und dieses Pattern funktioniert wie folgt. Das heißt, ich schreibe jetzt ein Glied dieser Kette und dieses Glied dieser Kette checkt jetzt erstmal überhaupt, ob ich diesen Request annehmen darf, ob da der richtige Access Allow Origin Header ob das stimmt, ob Course stimmt. Das heißt, ich schreibe einen Course-Filter, jetzt sind wir schon beim richtigen Begriff dafür, weil man das hauptsächlich in der Surfset-API für Filter und eigentlich nur für Filter verwendet. Und dann kann ich jetzt diesen Request bearbeiten und erst dann an mein nächstes Glied in der Kette weitergeben, wenn ich der Meinung bin, yo, dieser Request darf durch. Ich kann da Dinge rauslesen, ich kann da Dinge reinschreiben, ich kann mir den Request machen, was ich will, aber ich mache alles nur innerhalb meiner Responsibility. Das heißt, ich habe eine Kette, die macht nichts anderes als Course. So, und dann kommt die nächste Kette, dann gebe ich weiter und sage einfach so, ich bin jetzt fertig mit diesem Request, jetzt darf da weiter, jetzt geht dann das nächste Glied der Kette. Und dieses nächste Glied der Kette schaut zum Beispiel, ob ein Authorization Header drin ist und wenn ja, dann schau doch mal bitte, ob das Access-Token valide ist. Und dann macht dieser nächste Teil der Kette ausschließlich, ja, friemel mir hier den Header raus, Authorization Header, ja, da steht Bearer drin, Leerzeichen, da kommt da irgendwie so ein fetter String, mega nice, was weiß ich, Base64 oder sonst irgendwas, encode ich. Und dann kommt raus, ja, ist ein JWT, ich habe den Key gefunden, alles fein, so weiter geht's. So, und dann kommt der Nächste, der sagt, hey, ich müsste jetzt eigentlich zu diesem Access-Token noch ein Identity-Token irgendwie oder ein Identity-Header mit reinschreiben, damit alle, die nach mir kommen, wissen, welcher Dude denn überhaupt diesen Request gemacht hat. Und dann kann ich mich um meine Responsibility kümmern oder ausschließlich die Identity sicherstellen. Und da kommt vielleicht der Nächste und der sagt, hey, da ist ja eine Session-ID mit drin, hey, ich muss den Session-Scope wiederherstellen und irgendwie so meine ganzen Sachen hier rein injecten, mache ich mal.
Ja, oder ich schreibe den User an.
Oder ich schreibe den User rein oder ich mache andere Dinge oder ich stelle irgendwelche Preferences her und so kann man dann eine ganz komplexe Operation in so einer Kette bearbeiten und das Pattern, das da auch an der Stelle wichtig ist, ich muss am Ende immer entscheiden, gehe ich weiter in der Kette oder bin ich der Letzte? Also habe ich zum Beispiel festgestellt, dass der Request nicht verarbeitet werden darf und ich werfe einen Fehler. Das kann man dann entweder mit einer Exception machen oder es ist tatsächlich so, dass die ganze Chain in die einzelnen Teile der Kette reingereicht werden und man dann immer aufrufen muss, Chain next oder Chain do filter oder oder Chain mach weiter, Methode kann man benennen, wie man möchte.
Ja, ganz typischer Use Case, den wir auch immer haben, ist, wir haben einmal OAuth, wenn ein User an einen Service geht, vom Browser aus, und wir haben manchmal Machine-to-Machine-Communication, das heißt, andere Services wollen an Services rangehen und dann machen wir es so, dass wir quasi als erstes in der Kette einen API-Token-Filter haben, um zu gucken, ey, hat der so einen XRP-Token-Header mit einem richtigen API-Token drin? Wenn ja, geil, dann lasse ich ihn durch. Wenn nicht, dann check mal, ob der OAuth authenticated ist, nächster Step in der Chain. Wenn nicht, dann, doof, du darfst nicht rein. Oder wenn ja, ach geil, geh weiter. Nice, genau. Das ist auch ganz oft ein Use Case dafür, hätte ich gesagt.
Ja, ist das in der Tat und das finde ich relativ cool, muss ich sagen. Und ich verwende es auch unglaublich gern, weil es mega die Komplexität reduziert.
Ja. Mega nices Pattern.
Ja, und das waren auch schon die drei Patterns, die wir heute vorstellen wollten. Immer dann, wenn wir kein anderes Thema haben,
weiter. Ja, gibt uns mal Themen oder so.
Ja, wobei ich das mit den Wurstbussen gar nicht so schlecht finde, so als Lückenfüller. Also es ist mehr als ein Lückenfüller. Ich finde, das ist ganz, ganz interessant, sich da mal wieder mit zu beschäftigen.
Ja.
Gut, kommen wir zum Code der Woche. Und da habe ich tatsächlich ein Container as a Service, kann man es fast nennen, gefunden, Software as a Service, Container as a Service, um das Thema Notifications in Webanwendungen zu klären.
Ja, das wollten wir fast auch machen.
Haben dann aber relativ schnell gemerkt, das gibt es schon und wir verwenden es einfach. Es heißt Novo und was macht Novo denn, Lukas?
Ja, das macht, das nimmt dir quasi Notification Management ab. Also man hat es ja ganz oft, dass man irgendwie sagt, you have unread messages oder so in einem Social Network oder man hat irgendwie, ey, es gibt einen neuen, du hast einen neuen Eingang von einer Berechnung oder so in deinem neuen System.
Ja, oder irgendwie ein Job ist gefailed oder sonst irgendwas. Genau. So klassische Berechtigungen. Und da hat man oft das Problem, dass man die sowohl per E-Mail verschicken möchte, als vielleicht auch als Push-Nachricht auf der mobile App und man möchte sie in der App anzeigen. Und da muss man gelesen markieren, sich überlegen, ja, wann schicke ich denn die E-Mail? Wie schicke ich denn die E-Mail? Was ist denn der User dafür? Und wie sieht das Ding aus? Und wie integriere ich das? Und genau dieses Problem löst Novo. Also wenn ihr App-Entwickler seid und in serviceorientiert arbeitet, dann stellt euch Novo ein Backend bereit, über das ihr diese Nachrichten managen könnt. Also ihr könnt sie da hinschicken und abfragen und ihr bekommt auch ein Micro-Frontend, mit dem ihr in eurer Web-Applikation die Nachrichten anzeigen könnt. Und was ich besonders schön finde, die haben offensichtlich Funding bekommen, sind sie ganz stolz drauf, oben mit einer Bauchbinde, 6,6 Millionen Seed Funding. Das Ding ist komplett Open Source und sie stellen dir, euch, uns allen Container bereit. Also man muss es nicht zwangsläufig als Software as a Service betreiben, sondern man kann die Container auch lokal in seiner Infrastruktur laufen lassen und lokal verwenden. Das finde ich eigentlich relativ nett.
Ja, und wir haben uns das mal angeguckt und augenscheinlich sieht alles eigentlich ganz cool aus. Es ist bloß leider in JavaScript geschrieben.
Ja, aber das stört einen ja nicht, wenn man es
so verwendet. Und ja, ihr könnt euch das gerne selber mal angucken und euch eine Meinung bilden.
Genau, und momentan unterstützt werden E-Mails und In-App-Notifications. Wobei In-App-Notifications jetzt nicht meinen, dass ich jetzt so pushen kann oder so, sondern es ist momentan ein Micro-Frontend. a.k.a. iFrame. Ihr macht euch immer lustig, wenn ich Microfrontend sage, weil...
Es ist halt ein iFrame.
Es ist ein iFrame, ja.
Also iFrames sind irgendwie Jahrzehnte alt.
Microfrontend klingt...
Fast so alt wie FTP.
Ich glaube, sie sind jünger als FTP. Microfrontend klingt ein bisschen sexier.
Ja.
Und Microfrontend, um dann diese Notifications anzuzeigen.
Was wir aber noch nicht hingekriegt haben, ist, wenn man nicht irgendwie E-Mail als Software as a Service benutzt, eine E-Mail zu verschicken, oder?
Genau, also die Leute im Chat haben gemeint, im Discord haben gemeint, man kann da dieses Next.js,
E-Mail.js. Nee, nicht Node.js, irgend so ein Node-Mailer oder so.
Node-Mailer heißt, glaube ich, genau. In der Ferne im Jahr muss man sich alles nochmal anschauen.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist, im Prinzip ist es cool, weil das ist eigentlich ein Problem, was viele wahrscheinlich haben und man will es nicht nochmal implementieren.
Genau, das ist der Code der Woche. Wenn ihr auch dieses Problem habt, dann nutzt es und freut euch gemeinsam mit uns, wie wir uns jetzt über den No-Code der Woche freuen, weil Lukas und ich haben einfach ein unglaublich gutes Händchen, the next big thing zu identifizieren.
Du hast ein unglaublich gutes Händchen, in irgendwelche schlechten Startups an Apps irgendwie zu sagen, das ist das nächste größte Ding.
Wir haben schon Clubhouse eine glorreiche Zukunft vorausgesagt und wo stehen sie jetzt?
Nirgends. Niemand benutzt Clubhouse.
Wir haben schon diese Microchat-Plattform eine unglaubliche Zukunft vorausgesagt und wo stehen sie jetzt?
Nirgends. Niemand benutzt das. Und jetzt sind wir bei Be Real.
Hatten wir auch noch nicht diesen Instagram-Klon, den kann
ja, wir hatten auch noch so einen Instagram-Klon und bisher jede App, die wir als die ein Social Network war, ist gefailed, miserabel und das wird die nächste sein. Ich calle es jetzt schon. Es ist eine App, die nur auf iOS verfügbar ist. Das ist schon mal...
So wie Clubhouse?
Genau, so wie Clubhouse und das ist schon mal ein Kriterium, wo ich sage, warum? Also das ist doch jetzt auch nicht so, ich verstehe auch nicht, das ist doch nicht so demanding, wo ist das Problem, das dann...
Ah, das Problem ist einfach, dass du nicht die Leute, die Peasants haben möchtest, die
ja, genau, Android diese haben. Diese billigen Peasants, die auf Android sind, geht mir weg. Auf jeden Fall ist BeReal eine Plattform, in der du 2 Minuten Zeit hast, ein Bild von dir jetzt und hier zu machen, was dann für den Tag auf der Plattform gepostet wird. Das kann dann entweder nur für deine Freunde angezeigt werden oder auch für andere, die die Plattform nutzen. Und ja, es soll ein Snapshot aus deinem echten Leben festhalten.
Genau, also ganz wichtig ist, dass diese 2 Minuten, die werden von der App bestimmt. Also du kriegst eine Notification. Und dann musst du genau in diesem Moment deinen Alltag filmen.
Bist gerade am Kacken.
Und die Story dahinter ist die, dass man dann eben nicht nur die Höhepunkte oder die ständigen Essensbilder, es soll Leute geben, die posten jedes Essen.
Markus das, redet übrigens gerade über sich selber.
Also wer bitte postet jedes Essen und tut so, als würde er jeden Tag für Unsummen von Geld essen gehen?
Markus macht das.
Und damit das nicht passiert, sondern dass man da ein bisschen echter ist, findet ihr Lukas und mich jetzt auf BeReal.
BeReal.al. Ja, genau. BeReal ist ja die Domain auch.
Ja,
BeReal.al. Ja, ich muss sagen, es ist so belanglos und ich poste es einfach in meiner Story und es macht keinen Unterschied. Warum sollte ich denn... Ich meine, ich kriege eine Notification, okay.
Ja.
Und dann geht man auf die Plattform oder so. Aber das wird mich ab dem dritten Tag einfach abfucken und ich werde die App deinstallieren.
Das werde ich auch tun, aber ja. Bis dahin ist es the next big thing.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da keinen, so, was ist mein Grund, da jetzt drauf zu gehen? Weiß ich nicht, finde ich.
Ja, ich vermisse es so ein bisschen die Zeit. Ich war einer der ersten Reddit-User. Ich
jedes,
war einer der ersten
jedes Mal,
User als einer der ersten
du bist wie so ein, Opa, der im Krieg war und du redest die ganze Zeit, ach, damals, da sind wir hier über die
damals
Alpen.
Damals wurde aus jedem Startup einfach ein next big thing und heute, da kommt irgendwie so ein Clubhouse daher und ist 2 Wochen später tot. Ich finde es einfach scheiße. Warum gibt es jetzt nicht neue Dinge? Ich will neue Dinge haben.
Ja, dann entwickel die halt. Du kannst es doch.
Ist die Zeit vorbei? Ich weiß es
nicht. Paster.link.
Hast du gerade unser geheimes
Startup? Als ob wir das irgendwann überhaupt machen würden. Oh Mann.
Also ich bin der Meinung, irgendwann wird es passieren.
Ja, ich glaube auch. also ich bin nicht überzeugt, Markus ist natürlich überzeugt. Weißt du, das Ding ist, du sagst zu jeder Scheiß-App, dass die groß rauskommt, bis eine groß rauskommt.
Ja genau, also ich war natürlich damals nicht nur Mitglied auf Reddit, sondern auf allen anderen Plattformen, die nichts geworden sind. Delicious, erinnerst du dich noch an Delicious, Remember the Milk?
Nee.
What ja, the fuck? Genau, exakt.
Genau, das ist das Problem. Okay, das war's mit Be Real und wir sagen noch, bewerbt euch bei uns.
Genau, wir haben total freshe Stellen, wo man bei uns arbeiten kann und Dinge tun kann. Folgt uns auf Twitter, schickt uns eine E-Mail, codeculturepod bei Twitter, codeculture@excentra.de, soziale Medien, codeculture, empfehlt uns weiter.
Schickt uns Geld.
Genau, also tatsächlich empfehlt uns weiter, das können wir vielleicht auch mal wieder aufnehmen.
Sagt es euren Freunden und Familie. Postest du das auf Twitter?
Genau, ja.
Also oh ja, das ist smart.
Genau, sag dem Kollegen, der den Wurstmus, der immer falsch verwendet, hey,
hört dir diese Podcast-Folge.
Da wird dir ganz gefährliches Halbwissen für.
Und wenn ihr mit jemandem auf Tinder matcht, ja, ist eigentlich schon unwahrscheinlich bei unserer
Audience. Nee, also so, matcht nicht auf Tinder, nee.
Aber wenn das passieren sollte, dann empfehlt unseren Podcast und sendet uns
einen Screenshot.
Oh mein Gott. Ja, also schreibt es in eure Bio auf Tinder, auf Insta, auf BeReal. Und ciao, Markus.
Tschüss, Lukas.
Also dieses Be Real ist ja wirklich kompletter Quatsch.
Du hast mich gepostet auf Be Real. Jetzt kann ich ja nicht mal dich posten, weil ich habe schon was anderes.
Ja, genau, du hast dich schon gepostet.
Frechheit.
Mist.